Aaron Singer. Der Name begleitete mich jetzt schon seit Wochen. Doch je mehr ich über ihn nachdachte, desto stärker entzog er sich. Jedes Detail, das der Professor für mich gesammelt hatte, war nur ein neues Puzzlestück, das ich nicht fügen wollte. Und je näher ich dem Ort kam, an dem er gelebt hatte, desto drängender wurden die immer gleichen Fragen. Wer war der Mann, dessen wegen man mich auf die andere Seite der Welt bestellt hatte? Wieso beauftragte man mich mit der Geschichte eines Menschen, der öffentlich nie in Erscheinung getreten war? Gab es überhaupt eine Geschichte? Und was an seinem Leben war so interessant, dass man ausgerechnet mich gefragt hatte, ohne auch nur zu versuchen, mein festgesetztes Honorar zu verhandeln?
Es geht also um Aaron Singer. Aber wer ist dieser Mann? Der Ich-Erzähler, ein Biograf und Ghostwriter, reist in eine US-amerikanische Universitätsstadt und soll die Geschichte dieses unbekannten Mannes aufschreiben. Und wer hat ihn beauftragt? Vermutlich Professor Lawrence Nunn, der in einem Haus am See wohnt und dem Biografen, der sich plötzlich nicht mehr an seinen Namen erinnert, den aber alle mit Professor ansprechen, mit dürftigen Informationen über Aaron Singer versorgt. Vieles ist vage, eines jedoch steht fest. Auch Aaron muss in der Vergangenheit in diesem Brückenhaus am See gelebt haben.
Casey lebte in einem Körper, der nicht der ihre war, in einem Haus, das ihr fremd vorkam, unter Menschen, vor denen sie Angst hatte. Der einzige Halt, ihr Anker in der Welt da draußen, war Randall. Randall, der genau das verkörperte, was sie nicht war, ein fleischgewordener Wille. Wenn er nicht da war, versteckte sie sich, vergrub sich in ihrem Haus, bis er wiederkam. Oder sie ging durch den Garten und lehnte sich an den alten Apfelbaum, dessen Stamm so dick war, dass ihre Fingerspitzen sich nicht mal berührten, wenn sie die Arme um ihn legte. Casey lehnte sich an den Stamm und schloss die Augen. Es war ein sehr alter Baum und es gab nichts, was er nicht wusste. Einmal hatte Casey ihn gefragt, warum Randall so grob zu ihr war, warum er sie manchmal schlug und auf den Boden warf und ihr die Kleider zerriss.
Szenenwechsel. Aber wohin? Ist es die Gleichzeitigkeit der Ereignisse oder sind es Rückblenden, in denen Stefan Beuse die Geschichte von Casey, die von ihrem Mann Randall geschlagen wird, erzählt? Ned verliebt sich auf den ersten Blick in dieses zerbrechliche Wesen Casey, kündigt seinen Job in der Werbung und beobachtet sie fortan. In einem dritten Erzählstrang erfährt der Leser, wie die Zwillinge Leah und Aaron Singer vor ihren Eltern fliehen. Der Vater misshandelt sie, die Mutter ist mit ihnen überfordert. Sie finden eine Unterkunft im Haus am See. Es ist das Haus, in dem heute der Professor lebt. Doch dann ist Leah plötzlich verschwunden.
Ich fiel auf die Knie, fegte den Schnee vom Eis. Ich scheuerte mir die Hände blutig, zog die Ärmel meiner Jacke mit geballten Fäusten über die Knöchel und wischte, polierte das Eis, bis ich direkt unter der Oberfläche einen Schatten sah, der unendlich langsam zur Mitte des Sees glitt.
Der Professor glaubt, dass es keinen Tod und kein Vergessen gibt. Vielleicht ist das die Essenz der mysteriösen Geschichte. Alles lebt weiter, als Teilchen in der Materie. Die Figuren und Geschichten in Alles, was du siehst, scheinen sich miteinander zu verweben, sogar ineinander aufzulösen. Wer sich ein Romanende erhofft, in dem eine Lösung präsentiert wird und alle Fragen beantwortet sind, wird vermutlich enttäuscht sein. Wer sich jedoch auf ein Spiel der quantenphysikalischen und philosophischen Möglichkeiten einlässt, kommt in den Genuss eines hochpoetischen, suggestiven Buchs, das die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet.